Busen fasst. Gleich geht's an die Front. Gleich geht's, das Land einzunehmen. Weißt du, Gott arbeitet an uns. Wir haben gestern von der Trennung gehabt. Gott trennt uns, Gott verbindet uns und Gott heilt uns. Und Gott stellt uns wieder her, sodass wir wieder weiter marschieren können. Sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Das ist, was Gott mit uns plant. Ich möchte dich ganz herzlich für morgen einladen, nicht erschrecken. Morgen werde ich ein Thema behandeln. Warum musste der Hiob leiden? Weißt du, wir denken viel an Hiob. Hiob ist ein Buch, das eigentlich, ja, die Bibel wäre arm, wenn wir den Hiob nicht in der Bibel hätten. Hiob ist so ein Bild für den Menschen. Jeder Mensch trägt ein Stück Hiob in sich selbst. Jeder Mensch muss durch Tiefen, durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Aber wir sehen das Ende vom Hiob. Das Ende von Hiob war glänzend. Der kam raus, hat alles doppelt gehabt. Sein Vermögen hat sich verdoppelt. Seine Reichtümer hat sich alles verdoppelt. Gott segne dich, wenn du treu bleibst bis zum Schluss. Gott segne dich, wenn du durchhältst und wenn du dich nicht unterkriegen lässt und sagst, ich weiß, mein Erlöser lebt. Das ist das Thema für morgen früh. Am Mittwoch werden wir ein anderes Thema haben. Alles beginnt im Herzen, hier drin. Friede, Freude, Glaube, die Gegenwart Gottes und so weiter. Dann am Freitag wird ein Thema sein, komm nicht zu spät. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja. Behalte deine Identität am Samstag das Thema und bei Gott bist du sicher, in sicheren Händen. Das jetzt nur so als Vorankündigung. Dann möchte ich noch weiter eine Ankündigung machen. Das hat sich ganz spontan ergeben. Zum Nachdenken, im Silvester möchten wir, so Gott will, und wir leben einen Taufgottesdienst abhalten. Wer noch nicht getauft ist, soll sich Gedanken machen. Taufe ist etwas Biblisches, etwas Göttliches. Keiner wird gezwungen. Ich werde niemand überreden und werde niemand bedrängen. Lass dich taufen. In der Bibel heißt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also das liegt an dir, ob du selig werden willst oder nicht. So, ich lade dich ganz herzlich ein, darüber Gedanken zu machen. Der Silvesterabend ist ein langer Abend und dazwischen werden wir Taufe haben. Ich habe schon ein paar Anfragen. Gestern kamen noch welche Anfragen so zur Taufe und wir werden uns darüber Gedanken machen und wir werden die Menschen in den Tod Jesu taufen. Das ist eine Beerdigung. Du musst eine Beerdigung planen, damit du auch deine Auferstehung noch erleben kannst. So, Gott hat große Dinge für dich vorbereitet. Du bist ein Kunstwerk Gottes und in der Werkstatt Gottes, der Heiland fummelt an dir rum. Der Heiland arbeitet an dir rum. Der feilt und bohrt und hämmert und ja, mach so viel, damit du ein Kunstwerk Gottes wirst. Gott hat Großes mit dir vor. Auf dich wartet das Reich Gottes. Denk nur drüber nach. Jeder von uns soll König und Priester sein. Weißt du, jeder von uns soll eine Krone tragen. Du solltest also nicht nur eine Zipfelmütze tragen. Nein, du sollst eine Krone tragen, Bruder, Schwester. Das ist, wie wir tragen sollen, wie wir uns benehmen sollen als Könige und Priester. Die Gemeinde, das irdische Leben, da wo du bist, dein Hiob-Dasein, das ist die Elite-Schule Gottes. Hier wirst du ausgebildet, hier wirst du trainiert, hart gemacht, wirst du abgebrüht und abgehärtet, damit du draußen nachher rausgehen kannst und dich nicht gleich erschüttern lässt von allen möglichen Dingen. Wir werden fest im Glauben gemacht durch Jesus Christus, Elite-Schule Gottes. Du wunderst dich, warum du so harte Tests hast, so harte Prüfungen, so durch die Hölle durchgehen musst. Du fragst dich manchmal, lieber Gott, was habe ich verbrochen? Was ist in meinem Leben falsch gelaufen? Ist da vielleicht ein Fluch oder ist irgendwas, eine Sünde da? Warum muss ich durch so viele Schwierigkeiten durch? Und ich sage dir eines, Gott hat große Dinge für dich vor. Deshalb musst du so eine harte Schule durchmachen, so einen harten Training. Da wirst du gedrillt, bis geht nicht mehr. Ja, du wirst richtig hergenommen vom Herrn und von den Mächten geschüttelt und gerüttelt, bis du denkst, Herr, wenn es noch weitergeht, ich schaffe es nicht. Aber sei getrost, ich habe für dich gebetet, hat der Heiland gesagt, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn für dich niemand betet, der Heiland betet für dich, glaub mir das. Und sein Gebet wird erhört. Wenn kein Gebet erhört wird, aber sein Gebet wird erhört. Ich habe für dich gebetet, Bruder Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Das gilt für dich und mich. Also du sollst einmal mit Jesus regieren, das ist deine Bestimmung. Weißt du, Gott braucht keine Schlappschwänze, Entschuldigung, keine Weichlinge und keine Feiglinge. Gott braucht Männer und Frauen, die stehen und die nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern die kompromisslos den Weg dem Lamme nachfolgen. Gott braucht Widerstandskämpfer, Untergrundkämpfer. Der Herr braucht Menschen, die mit dem Teufel und der Sünde aufnehmen, die nicht so zimperlich sind, weißt du, so sensibel. Ach nein, nein, Gott will dich abhärten, deshalb bist du hier, deshalb wirst du auch hart genommen. Und da wirst du geschüttelt und ja, Satan begehrt euer. Da musst du die Lieblosigkeit durchmachen, da musst du die Ungerechtigkeit durchmachen, da musst du ja, die Stirn bieten und sagen, ich bleib stehen und ich fürchte mich nicht, denn der Heiland ist bei mir, alle Tage bis an der Weltende. Wie heißt es in der Bibel? Ihr habt noch nicht bis auf Blut widerstanden. Das ist es nämlich, warum wir hier sind. Wir werden hier trainiert und zwar ganz hart. Wir werden ganz hart trainiert. Du darfst keine Angst haben vor dem Kreuz, darfst vor nichts zurückschrecken. Das ist, was Gott will. Denn wir müssen unerschrocken sein, denn wir werden eines Tages mit Christus regieren und wir werden über die Engel regieren. Weißt du, Engel sind mächtige Wesen, gewaltige Wesen, das Universum. Wir werden über die Sterne regieren, die Planeten regieren, über ganzen Galaxien. Überleg einmal, das ist unsere Zukunft. Nicht nur in der Versammlung Däumchen drehen und ein bisschen beten, ein bisschen singen. Nein, wir haben eine Berufung für eine große Aufgabe. Und deshalb ist es wichtig, du darfst vor nichts zurückschrecken, alles auf eine Karte setzen. Entweder komme ich durch und ich komme durch mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade. Unsere Welt ist hässlich. Weißt du, du kannst heute nicht mehr alles akzeptieren und alles hinnehmen. Wir müssen widersprechen und widerstehen im Namen Jesu. Wir müssen gegen den Strom schwimmen und wir müssen kämpfen. Und manchmal ist die Strömung so stark, dass du kaum durchkommst. Wenn du das Ziel erreichen möchtest, und deshalb sind wir hier in dieser Welt, wenn du deine Berufung erreichen möchtest, dann musst du radikal werden. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir Gottesdienste haben wie dieser, wo wir motiviert werden, wo uns nicht nur so der süßliche Heiland geraspelt wird. Nein, wir brauchen etwas Knallhartes, wo gesagt wird, steh fest, sei unerschütterlich, fürchte dich nicht. Der Heiland sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Du musst radikal gegen den Teufel angehen, radikal gegen die Agenten Satans, gegen dein ganzes Heer von Dämonen angehen, du musst gegen die ganze neue Weltordnung angehen, die ganze Freimaurerei und die ganzen Esoteriker und Spiritisten und weiß ich welche dämonischen Mächte noch. Du musst gegen die Kapitalisten und die Materialisten angehen, da ist noch so viel zu tun. Und deshalb musst du abgebrüht und abgehärtet werden. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Amen. Ich bin überzeugt, wir müssen stark sein. Und ich bin so frei. Und so weiter. Ob es jemand passt oder nicht, ich möchte die Wahrheit dir sagen. Wir sind auf dem Weg zum Thron. Und da wird jeder gedrillt. Und zwar ganz hart. Ganz hart. Ich werde es nie vergessen, wir wohnten da im Bayerischen Wald. Und da war so eine kleine Gruppe aus Grafenwöhr. Das ist in Bayern, Niederbayern irgendwo. Und da war ein Offizier mit seinen Soldaten da. Und er musste immer hinfallen. Die Soldaten mussten hinfallen. Und da war ein Kuhfladen. Kuhscheiße, auf Deutsch gesagt. Verstehst du? Und was hat der eine Soldat gemacht? Der fiel immer nach links oder nach rechts. Und er musste so lang trainieren, der arme Kerl, bis er in die Scheiße gefallen ist. Und dann war er schmutzig. Und genau das hat er gewollt. Dann, wir sind rausgegangen, mein Vater ist noch rausgegangen und sagt, sie quälen die Leute hier. Nein, der muss lernen zu gehorchen. Der muss gehorsam lernen. Aufs Wort, dass er gehorcht. Und genau das ist, was wir in dieser Welt machen müssen. Wir müssen lernen, dem aufs Wort Gottes zu gehorchen. Absolut. Auch wenn wir in die Scheiße fallen. Und nachher stinkt. Und nachher die Kleider gereinigt werden müssen. Und du dich waschen musst. Weißt du, das ist grausam. Aber genau das ist es. Auch die Geschichte von hier, morgen früh. So. Ich weiß, manchen würde die Botschaft besser passen. Oh, lass uns auch den Herrn erheben und Halleluja und Lob und Dank sagen. Aber was? Lob und Dank. Du stinkst. Halleluja. Du bist in den Dreck gefallen. Lob und Dank. Du hast einen Fleck im Kleid. Lob und Dank. Du hast Probleme, Lob und Dank. In meiner Bibel heißt, wir sollen Dank sagen, alle Zeit, nicht nur für das Schöne, sondern für alles. Auch für die negativen Dinge, die uns nicht so passen. Ich kam zu Gott, da war die Welt noch ein bisschen in Ordnung. So in den 68er und den 60er Jahren, da war noch alles okay. Aber heute ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Da ist nichts mehr das, wie es früher gewesen ist. Heute ist der Teufel auf die Menschheit losgelassen und wir gehen mit Riesenschritten auf den Antichristen zu. Ob du das weißt oder nicht, ist mir egal, aber wir sind das, wir sind schon mittendrin. Und ich will nicht zulassen und ich weigere mich und ich verweigere mich und sage, nein, ich werde meinen Herrn verkündigen, bis ich kann und solange ich Atem in mir habe, ich werde den Herrn verkündigen und sagen, Jesus ist Sieger und Jesus bleibt Sieger, ob das einem gefällt oder nicht. Und Jesus ist der Herr aller Dinge. Ich habe es im Internet reingeschrieben, Deutschland gehört Jesus. Was glaubst du nur, was die Leute alles schreiben, vor allem die Nazis oder so Leute, die so Deutschland-Fans sind. Ich bin für Deutschland, ich liebe Deutschland, ich bin in Deutschland geblieben und ich predige in Deutschland weiter. Weißt du, Deutschland gehört Jesus, nicht den Kommunisten und den Freimaurern und den Juden und den Zionisten und was weiß ich, den Kapitalisten. Deutschland gehört Jesus, Jesus starb für die Deutschen. Halleluja. weil die Deutschen erlöst, nicht nur die Deutschen, natürlich die ganze Welt, aber dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Aber da regen sich manche ein, ja, Deutschland gehört auch nicht den Moslems, glauben wir. Die können noch viel reden und die können das ganze Land übervölkern und erfüllen. Aber Deutschland gehört Jesus. Halleluja. Preis dem Herrn. So, ich erhebe meine Stimme, wo ich nur kann. Ich weigere mich, Kompromisse zu machen, jemand zu gefallen, lieb Kind zu sein. Wenn es einem nicht passt, der kann nach Hause gehen, kann eine andere Gemeinde suchen oder kann in eine andere Kirche gehen und kann sich gemütlich machen, wo er will. Weißt du, ich versuche nicht, den Leuten hinterher zu kriechen. Ich möchte Gott gefallen und am Ende sollte der liebe Gott über mein Leben sagen, Johannes, du hast wohl gemacht. Du hast recht, du hast dein Wort gehalten, du bist zu deinem Bekenntnis gestanden, du hast mich nicht verleugnet und weil du mich nicht verleugnet hast, will ich auch nicht verleugnen. So, ich liebe das Leben, meiner Kinder und Enkelkinder und Urenkel, wenn der Herr Gnade schenkt, mir ist es egal. So, ich möchte nicht für den Teufel gelebt haben. Ich möchte für den Herrn gearbeitet haben, für den Herrn gekämpft haben, mein Bestes für den Herrn Jesus gegeben haben. Ich habe meine Zeit nicht dem Teufel geopfert. Nein, keine Minute, keine Sekunde. Ich habe mich für den Herrn aufgezehrt. Meine Jugend dem Herrn geopfert, meine Middle Age dem Herrn geopfert, alles was ich hatte zu dem Herrn geopfert. Und ich widerstehe dem Teufel, wo ich nur kann. Ich gebe ihm nicht einmal einen Zentimeter breit. Die Bibel sagt, worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land gehört euch. Wir müssen lernen, das Land zu beanspruchen. Das ist mein Revier. Hier werde ich jagen. Hier werde ich arbeiten. Hier werde ich kämpfen. Hier werde ich meinen Glauben beweisen. Und hier werde ich meine Stimme erheben. Weißt du, ich habe schon alles Mögliche hinter mir. Morddrohung und was weiß ich alles, was die Leute alle schon gegen mich veranstaltet haben. Aber ich lebe immer noch und freue mich in bester Gesundheit. Preis Gott. Alles da gewesen. Weißt du, ich widerstehe ihm fest im Glauben. Ich bin ein Widerstandskämpfer. Ja, Halleluja. Gott hat Großes für dich vorbereitet. Als ich mich bekehrt habe, habe ich gesagt, ich möchte kein so allgemeiner Christ sein, so Namenschrist sein, wie alle anderen auch. Das war nicht meine Entscheidung. Ich wollte was Ganzes sein oder gar nichts. Entweder alles oder nichts. So, das war meine Entscheidung. So, ob es dann den Leuten passt oder nicht, weißt du, das war mir vollkommen egal. Ich will eine ganze Sache mit meinem Heiland machen und das mache ich schon, seitdem ich ein Kind Gottes bin. Weißt du, dem Teufelsback passt es nicht, dass du mit Jesus gehst und alles ihm hingebst und alles ihm vertraust und sagst, der Herr wird schon gut machen. Irgendwie kommen wir wieder hoch, auch wenn es mal drunter und drüber geht. In meinem Leben ist es so oft drunter und drüber gegangen. Gott hat mir eine Vision gegeben. Wenn ich mich selbst nicht aufgebe, wird Gott mich nicht aufgeben. Ich muss selber nur an mich glauben, ich muss an Gott glauben und Gott vertrauen und der Herr wird mich halten. So, das ist die Vision, die ich habe für mein Leben. Die neue Weltordnung, der passt es nicht, dass ich da immer wieder Dinge widerspreche und schreibe und hinausposaune in die Welt. Weißt du, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Nicht von irgendjemand irgendwo in Washington, Moskau oder Peking oder im Vatikan oder Mekka, das spielt mir keine Rolle, wo das alles herkommt. Ich biete die Stirn und ich versuche, mein Bestes zu tun für den Herrn, so gut ich kann. So, ich mache keine Kompromisse und ich möchte dich ermutigen, Bruder und Schwester, wenn du zu uns kommst, sei kompromisslos, gnadenlos, unbarmherzig, geh aufs Ganze, alles oder nichts. Und dann kriegst du auch die Belohnung vom Herrn, alles oder nichts. Weißt du, dem Teufel gefällt eine Kirche, die lau ist, so ja, schwankend ist, auf alle Hochzeiten tanzt, überall mitmacht. Das ist, was dem Teufel gefällt. Aber der Herr sucht Menschen, die aufs Ganze gehen, die alles hineinlegen, auch wenn es nur ein Schärflein ist, verstehst du? Aber dann sagt der Herr Jesus, und diese Frau hat mehr gegeben wie alle zusammen. Und ich möchte für mein Leben mehr tun als alle zusammen. Mein Bestes für den Heiland ist gerade gut genug. Ich mache keine Kompromisse mit den Weltverbesserern, auch nicht mit den Parteien, ob sie jetzt christlich sind und christliche Union sind oder grüne sind oder blaue sind oder lila sind, spielt keine Rolle. Ich gehe meinen Weg. Die Partei interessiert mich. Und sie wählen, steht in der Bibel einmal, ist nichts. Sie wählen ist nichts. Also du kannst sie wählen, beide sind oder alle sind verdorben. Und alle, weißt du, einmal sind die auf der Seite und unterstützen sich einander, tragen einander, wenn es darauf ankommt. Kann sich auf niemanden verlassen, als auf dich und auf Gott. So, deshalb, sie wählen, du tust ein Kreuzchen, damit du deine Pflicht getan hast, aber mehr erreicht nicht. Du musst selber dagegen angehen und ankämpfen und dein Bestes geben. So, unsere Gesellschaft ist verwildert. Deshalb Gott will dich jetzt so als so ein Trieb, so als ja, den Zweig Isais, so wie diesen jungen David. Gott will aus dir deine Hütte wieder aufbauen. Gott will dein Leben wieder aufbauen. Gott will aus deinem Leben wieder etwas machen. Weißt du, es gibt so viele labile Menschen. Und diese labile Menschen, die alles mitmachen und ja, da muss man jetzt das annehmen, das kann man nicht dagegen tun. Wir sind so machtlos. Nein, wir sind nicht machtlos. Die Bibel sagt, wir sind Licht und Salz in dieser Welt. Du hast Autorität. Du musst dich nur auf deine Hinterfüße stellen. Du musst nur sagen, ich widerstehe, ich widerspreche. Nicht nur, ich proklamiere. Du musst nur sagen, nein, denn eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Wir müssen also konsequent sein. So viele Menschen sind labil, sind krank, sind heimatlos, sind entwurzelt, sind geistige Flüchtlinge. Wir haben nicht nur so viele Flüchtlinge aus Syrien und was weiß ich dort aus dem Orient. Die meisten Flüchtlinge sind unter uns selber schon. Also geistige Flüchtlinge. Von einer Gemeinde in die andere. Keine Heimat. Wo bist du zu Hause? Weiß ich nicht. Bei Matutis gehe ich in der Versammlung ab und zu mal. Und dann gehe ich dort wieder in der Versammlung. Weißt du, du solltest deine Heimat haben, wo du zu Hause bist, wo du dich etablierst. So. Hab ein Zuhause, hab deine Identität. So viele Leute haben ihre Identität verloren. Jetzt lese ich doch, der Bürgermeister von Wegscheid, da im Bayerischen Wald, hat sich beschwert in den Medien öffentlich. Da kommen die ganzen Flüchtlinge und die Toiletten sind immer voll von Ausweisen und Ausweispapieren. Verstehst du? Die schmeißen ihre Ausweise weg. Weißt du, was das heißt auf Deutsch? Die schmeißen ihre Identität weg. Und dann wollen sie Syrer sein, anerkannt sein, damit sie, ja, was weiß ich, was sie hier sind. So viele Leute schmeißen ihre Identität im Klo. Das machen die Flüchtlinge, die jetzt da über Österreich nach Bayern kommen. Nur nebenbei. Die Leute wissen gar nicht, was sie tun mit sich selbst. Das ist ein geistiger Vorgang. Hier in den Köpfen, in den Herzen schmeißt meine Identität im Klo. Das ist alles Scheiße, auf Deutsch gesagt. Weißt, ich bin wer? Weißt du, jeder Mensch sollte seine Papiere haben. Jeder Mensch sollte sich ausweisen. Jeder Mensch sollte seine Identität haben. Wer bist du? Und wann bist du geboren? Das schießt nicht zur Heuernte irgendwann. Finde deine Identität wieder. Wer bist du eigentlich? Und da fängt es an. Gott hat was Besonderes aus dir vor. Ich bin Johannes Matthäus und mich gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Und wenn es zweimal geben würde, wäre Katastrophe. Mord und Totschlag. Da würde einer gegen den anderen kämpfen von den beiden. Gott hat für die Christen eine Aufgabe, etwas Großes vorbereitet. Jesus sagt in der Bergpredigt, lies mal die Bergpredigt, er sagt, die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die Demütigen, die Barmherzigen, die werden das Erdreich besitzen. Überleg einmal, du kriegst ein Grundstück vom Herrn zugeteilt, die werden das Erdreich besitzen. Und die geistig Armen, die nichts haben, denen gehört das Himmelreich. Wir werden gesegnet sein. Weißt du, wenn du richtig kapierst, um was es wirklich geht in der Bibel und was der Herr wirklich will, weißt du, die werden das Himmelreich besitzen. Irgendein Planeten. Der wird plötzlich der Merkur, Jupiter, Saturn oder weiß ich, welcher Planet, der wird plötzlich bewohnt und kultiviert. Die werden das Erdreich, das Himmelreich besitzen. Der Heilige Geist trennt uns. Weißt du, der trennt uns, und gestern war das Thema von Trennung, der trennt uns von den ganzen frommen Pharisäern, Zeloten und was weiß ich, welchen materialistischen Leuten. Gott trennt uns, Gott arbeitet uns. Und das ist nicht von ungefähr, dass plötzlich, dass du von dem getrennt wirst, der will mit dir nichts mehr zu tun haben. Weißt du, das ist Gottes Plan, dass du mehr und mehr isoliert wirst von der Welt, damit du mehr für Gott reserviert bist. Das ist Gottes Plan. Die Urgemeinde, die hat sich getrennt. Sie blieb nicht in Jerusalem. Weißt du, das wäre den Zeloten recht gewesen, diesen Israel-Fans, dass wenn die dort geblieben wären. Aber nein, die haben übergesiedelt nach Pela, auf der anderen Seite vom Jordan. Und dort haben sie ihren Glauben gelebt und weiter für Gott gearbeitet. Wir sind nicht für Israel und wir sind nicht für Deutschland, wir sind für Jesus da, ihr Leute. Wir sind für Jesus da. Und die Gläubigen wurden verfolgt, weil sie nicht für Jerusalem und für den Tempel eiferten. Die ersten Christen sind lieber in den Untergrund gegangen. Weißt du, sie haben eine ganze Sache mit Gott gemacht. Gott hat was vor mit uns und wir sollten keine Kompromisse machen. Kompromisse zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Mach Gefälligkeiten, du wirst sehen, da bist du festgenagelt und kommst nicht mehr weiter. Die wahren Christen haben sich lieber verfolgen lassen und sind radikal konsequent ihrer Sache nachgegangen. Wir sind für das Himmelreich und nicht für ein irdisches Reich. Was sagt Jesus zu den Aposteln? Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Wann wirst du die Hütte Davids wieder aufrichten? Dann sagt Jesus, es gebührt euch gar nicht zu wissen, wann und wie und was. Und wann wirst du uns von den Römern befreien? Überhaupt gar nicht, steht gar nicht zur Diskussion. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein bis an den Enden der Erde. Das ist es, was Gott will, dass wir seine Zeugen sind. Nicht Jehovas Zeugen, Jesu Zeugen für die Sache Gottes. Gott will kein irdisches Reich, keinen irdischen Verein oder irgendeine Institution oder Gesellschaft. Nein, Gott will sein Reich bauen, und zwar durch dich und mich und durch deine Kinder und deine Angehörige, durch deine Sippe. Ein Lamm für die ganze Familie. Das ist, was der liebe Gott will. Das Angebot des Teufels an Jesus war, fall nieder und bet mich an und ich will dir alle Reiche geben. Verstehst du? Das ist der Teufel. Hör auf, den Teufel anzubeten. Hör auf, die Politiker anzubeten. Hör auf, die Institutionen anzubeten. Hör auf, die Kirchen und Institutionen anzubeten. Bete Jesus an. Das ist, was dich in den Himmel bringt. Und so viele Leute beten den Luzifer an und wissen es gar nicht. Im Vater unser heißt es, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Dafür leben wir und dafür kämpfen wir. Für ganz was anderes. Unsere Ziele sind viel höher. Die sind keine irdischen Ziele, keine vergänglichen Ziele, keine zeitlichen Ziele, es sind ewige Ziele. Wir verfolgen unsere himmlische Berufung. Wir sind für den Thron bestimmt. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer mein Reich von dieser Welt? Meine Diener würden sofort Spieß nehmen und Schwerter nehmen, sie würden für mich kämpfen. Ein paar haben es probiert und haben nur Fiaskos erlebt, Ohren abgeschlagen den anderen, einander. Wir sollen nicht irdisch mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern wir sollen im Geist kämpfen und nicht in der Luft fechten und Tamtam und Theater machen. Nein, unsere himmlische Berufung ist ganz anders. Stille sein. Und ihr werdet stark sein durch Stille sein. Ich werde für euch streiten, sagt der Herr. Lass dich nicht durch primitive irdische Ziele irgendwo einspannen. Versuch auch nicht für eine Kirche, eine Institution zu arbeiten. Wenn du lebst, wenn du arbeitest, arbeite für den Herrn oder gar nicht. Und wenn du für den Herrn arbeitest, du wirst überall Gelegenheit finden, was zu tun. Überall wird irgendwas sein, wo du anpacken darfst. So, ich bleibe hart. Bin bis heute hart geblieben. Ich pfeife auf jeden Staat, auf jede Institution, auf jede Kirche, auf jede Organisation. Ich diene dem Herrn. Und das ist meine Entscheidung. Ich diene dem Herrn. Ich habe mich einmal entschieden, und zwar für Jesus. Und da kann ich nicht mehr für einen Verein entscheiden oder für eine Sache. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich arbeite nicht für Menschen. Ich arbeite im Auftrag Gottes an den Menschen, aber ich diene nicht den Menschen. Bin ausgetreten aus alle Körperschaften und was weiß ich. Diene nur Gott und freue mich, dass ich ihm dienen kann. Weißt du, mein Recht, da sind Leute, die wollen unbedingt Jehovas Zeugen, die jahrelang gewettet haben gegen den Staat und so weiter, das war Antichrist und vom Teufel, wollten sie Körperschaft des öffentlichen Rechts werden. Jetzt haben sie, verstehst du, jetzt kontrolliert der Staat die Gesellschaft. Gott sorgt für sein Recht, Gott sorgt für mein Recht. Und der Herr sagt, ich will für euch streiten. Ich will für euch streiten. Mein Recht ist im Himmel. Ich bin ein Glied der himmlischen Gesellschaft GmbH und Co. KG. Und das ist nicht hier irgendwo registriert bei irgendeinem Amt. Gott schafft mir Recht, wenn ich Recht habe. Ich muss nur in der Wahrheit sein. Und Gott gibt Recht, wenn du in der Wahrheit bist, im Licht bist, im Leben bist. So, Jesus sagt, und Gott hat was Großes für dich vor. Er sagt, ich gehe euch voraus, euch eine Stätte zu bereiten. Freu dich, eine Stätte zu bereiten. Auf dich wartet eine Wohnung. Vielleicht bist du hier obdachlos. Gibt es. Vielleicht wohnst du nur auf Miete. Und vielleicht ist nur noch deine Wohnung eine Mansarde oder Kellerloch oder was weiß ich. Du bist begrenzt. Aber Jesus sagt, ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten, eine Wohnung zu bereiten. Und Gott, wenn Jesus etwas vorbereitet, die Wohnung, die ist was Herrliches. Glaub mir das, komplett. Da musst du nur reingehen, klatschen und schon gehen Lichter an. Weißt du, da ist die Technik von heute, Klacks. Weißt du, das ist alles nur Märchen, was die heutige Technik alles hat. Obwohl so perfekt die Technik ist und immer mehr moderner. Aber das, was der Herr Jesus für dich vorbereitet, ich sagte, das hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Menschenherz hat je geglaubt. Eine fantastische Wohnung, kommst nach Hause, schon das Essen auf dem Tisch. Weißt du, und die Badewanne voll mit warmem Wasser. Weißt du, alles schon perfekt. Und da ist alles, wie du es brauchst. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich habe einen guten Heiland. Und der lässt sich was kosten. Überleg einmal, 2000 Jahre bastelt er schon an meiner Wohnung rum. Und richtet her. Und die Wiederkunft Jesu ist ein Geheimnis. Wer das einmal verstanden hat, Er wird wiederkommen, um seine Braut, seine Gemeinde, seine Kinder zu sich zu holen. Während der Heiland dort für uns die Stätte vorbereitet, bereitet der Heilige Geist, der Stellvertreter Gottes hier auf Erden, bereitet uns für die Wohnung, damit wir dorthin kommen und nicht wie Ochs vom Tor stehen, sondern genau wissen, wo was ist, verstehst du? Genau eingeführt werden, die Sprache des Himmels sprechen, nicht nur bla 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 und irgendwas so in Zungen babbeln, nein, wie der Geist gibt auszusprechen. Das ist ein Geheimnis. Der Heilige Geist bereitet uns für diese Stätte und so wie die Wohnung perfekt ist, so werden wir eines Tages auch perfekt sein. Und deshalb arbeitet der Heilige Geist an dir und mir, schleift uns, poliert uns, ja, und ölt uns ein. Überleg einmal, die Esther, als die Königin, als Königin zubereitet wurde, da ging es halbes Jahr lang, da wurde sie geschminkt und da wurde trainiert. Beim Kaiser benimmt man sich so und da steht man so und ja, und dann redet man so und was weiß ich, was alles. Der Kaiser mag so und du wirst vorbereitet für den König, um ihm zu begegnen. Und du wirst eine Königin und ein König sein in der Gegenwart Gottes. Gott hat für seine Kinder, seine Anhänger, seine Nachfolger große Dinge vorbereitet. Ich bin begeistert. Darum macht der Herr uns auch so schwer, weil er trainiert. Johannes, bleib hart, bleib treu, bleib fest, mach weiter. Du wirst hart hergenommen, glaub mir das. Die anderen, die werden so als weich behandelt, sanft behandelt, aber bei dir, da wirst du dressiert. Die beiden Königsbuben da in England, was glaubst du, wie die dressiert worden sind? Die hätten sich auch ein leichtes Leben gewünscht, aber nein, die wurden härter rangenommen als alle anderen. Satan kennt keine Schonzeit für die Kinder Gottes. Der Teufel weiß ganz genau deine Bestimmung. Du wirst mal einmal regieren, du wirst meinen Platz einnehmen im Himmel. Das weiß der Teufel ganz genau. Und deshalb versucht er mit allen Mitteln zu verhindern, damit du dort nicht ankommst und das Ziel nicht erreichst. Und dass dir das Ziel, die Vision, der Glaube vermasselt und verdorben wird. Der Teufel setzt alles dran, dass dir alles verpfuscht wird, dass du keine Lust hast. Ach, gib's doch auf. Gib's doch auf, das hat keinen Wert. Nein, erst in dem Moment, wo du denkst, es hat keinen Wert, jetzt fängt der Wert erst an. Jetzt wirst du wertvoll. Weißt du, der Teufel möchte dich an die Wand fahren, dass dir die Sprache verschlägt. Ein wahrer Christ muss konsequent sein. Ich habe mich entschieden, da gibt es ein Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus, auch wenn alles gegen mich ist und gegen mich steht, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ja, das ist deine Entscheidung. Der Teufel möchte dich verwirren und verunsichern, was es auch immer ist, dass du Angst bekommst. Ja, so ernst darf man das gar nicht machen. Und ich muss dir die Wahrheit sagen, Brüder und Schwester, wir machen nicht ernst genug in unserem Leben. Wir können noch viel ernster sein. Wir können noch viel ernster die Bibel forschen. Wir können noch viel ernster beten. Wir sind so Larifare. Wir stehen so gemütlich, uns verfolgt ja niemand. Niemand macht uns Probleme, niemand macht uns das Leben sauer und schwer. Wir stehen so, ja, das ist ein schönes Dasein, Kind Gottes zu sein, Christus sein, da betest du und der Himmel geht auf. Aber das ist nicht alles. Gott versucht das Beste in deinem Leben zu produzieren. Weißt du, auf dich wartet die Herrlichkeit Gottes. Überleg einmal, was kein Auge gesehen hat. Sowas kannst du gar nicht vorstellen. Weißt du, wenn man von damals dem Johannes auf der Insel Patmos erklärt hätte, weißt du, Bruder Johannes, wir werden eines Tages fliegen, wir sogar zum Mond fliegen und wieder zurückkommen, wir werden Computer haben, wir werden all diese Dinge haben, der würde sagen, sowas glaube ich gar nicht, sowas gibt's nicht. Verstehst du? Wenn schon Jahrhunderte oder Jahrtausende so große Sprünge sind oder Jahrzehnte nur bei uns. Verstehst du, wenn du jemand erzählt hättest vor 50 Jahren, was alles passiert, der würde es gar nicht glauben. Und wir sehen in der Ewigkeit, was Gott alles für uns vorbereitet hat. Wie seine Braut, was der Heilige Geist an uns alles macht, fest, ohne Flecken und ohne Runzeln. Überleg einmal. Und gerade wenn du alt wirst, dann dieses Lifting, verstehst du, auch probierst ein bisschen zu ziehen und dort zu pudern und dort überschminken. Verstehst? Aber der Heilige Geist macht dich so vollkommen, wenn du zum Heiland gehst und ich sage dir, wenn wir auferstehen, wir werden alle 35 Jahre alt sein. So in den besten Jahren, bester Kraft. Wir sollen nur unsere Erdenzeit bestehen und uns hier bewähren. Das ist die Zeit, warum wir hier sind. Dass wir durchhalten, dass wir treu sind. Hier werden wir umgebildet. Der Herr erstattet uns die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben. Der Herr gibt uns die Jugend wieder zurück. Dass du sogar dass deine Haut wie eines Jünglings sein wird. Überleg einmal, Naaman, nachdem er sich 7-mal taufen ließ, vielleicht musst du dich auch noch 7-mal taufen, weil es beim einmal nicht reicht. Bei vielen reicht es nicht. Die haben Probleme. Weißt du, unsere Außenform muss erneuert werden durch die Innenveränderung in unserem Leben. Das ist, wo Gott an uns arbeitet. Wir müssen auf das Leben in der Herrlichkeit vorbereitet werden. Weißt du, wie als Könige mit erhobenem Haupt zu leben, das ist unsere Berufung. Deshalb fang jetzt schon mit erhobenem Haupt durch dein Leben zu gehen. Nicht nur, ach, der Teufel hat mir zugesetzt. Vergiss den Teufel, lass doch den machen, was er will. Du solltest mit emporgehobenem Haupte durch die Gegend gehen. Da heißt Jesus, von Jesus in Nazareth, die wollten ihn den Abhang runterstürzen. Dann sagt er einen lauten Schrei oder was er auch immer gemacht hat. Ich weiß nicht, was der Heiland gemacht hat. Und er ging mitten durch sie hindurch und hat sie alle abgehängt. Du solltest die Leute, die nicht wollen, die nicht glauben und die nicht interessiert sind, abhängen. Und dann geh nach Kapernaum, dann geh irgendwo nach Bethsaida, dann geh hin irgendwo nach Kana. Du wirst genug Arbeit finden für den Herrn. Und er ging durch sie mitten durch. So, das ist, was der Herr will, mit erhobenem Haupte. Wenn du die Salbung hast, gehst mit erhobenem Haupt durchs Leben. Dann machst du keine Bücklinge, dann lässt du dich nicht demütigen von Menschen und dich niedermachen und dich fertig machen. So, deshalb wird an uns so intensiv und hart gearbeitet und da wird gar nichts ausgelassen. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich gedacht, lieber Gott, du lässt bei mir gar nichts aus. Nimmst alles prügeldick, da muss ich durch die Siebe, da muss ich durch die ganzen Probleme und Schwierigkeiten. Gott formt und prägt uns, er schmelzt alles heraus, erläutert unser Leben. Warum? Wir werden für die Hochzeit vorbereitet. Das ist die Hochzeit des Lammes, das ist das höchste der Gefühle. Und Jesus hat sehr viel darüber gesprochen, das Himmelreich ist gleich einer Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes, das soll der schönste Tag in unserem Leben werden. Verstehst? Wo die Erlösten heimkommen, da werden die Fanfaren erklingen. Die Engel werden Posaunen blasen, nicht nur zum Gericht, sondern jetzt kommen die Heimkehrer aus der Schlacht. Verstehst? Du kommst müde und schlapp und abgekämpft und gestresst. Ich weiß, wie unser Leben manchmal aussieht. Gott will eine siegreiche Gemeinde haben. Und dann siehst du den roten Teppich und sagst, Halleluja, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Jetzt kommt. Aber das musst du nicht warten, bis du nach Hause kommst. Du solltest jeden Morgen, wenn du aufstehst, einfach auf deine Hinterfüße stellen und sagen, hier bin ich, Herr. Ich werde den guten Kampf des Glaubens kämpfen heute, auch wenn alles gegen mich spricht. Gott will eine Gemeinde haben, die herrlich ist, eine Überwindergemeinde. Und das müssen wir jeden Tag, weißt du, nicht nur einmal irgendwann Silvester oder Neujahr oder was weiß ich, an Weihnachten. Nein, wir sollen jeden Tag ein Überwinderleben an uns reißen. Gott braucht keine Versager, die gibt es genug in dieser Welt. Gott braucht Gewinner, die mutig aufstehen. Nur wer überwindet, der wird das alles ererben. Wer das Ziel erreicht, seine Berufung festmacht, diese Erdenzeit, das ist die Zeit der Planung, der Schulung, der Zurüstung, der Grundlegung. Da werden die Fundamente gelegt für die Ewigkeit. In meiner Bibel heißt es, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Das, was du hier erreichst, das bist du in der Ewigkeit. Was du hier nicht erreichst, bist du auch nicht in der Ewigkeit. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, Gott rennt, Gott arbeitet an uns. Gott hat mit uns große Dinge vor. Wir sollen mit Jesus regieren, mit ihm auf dem Triumphwagen einmal sitzen. Deshalb gibt uns der Heilige Geist Einblick in das Reich Gottes, was gemacht wird, was noch gemacht wird. Der Heilige Geist gibt uns Offenbarungen. Der Heilige Geist gibt uns Führungen und Fügungen. Der Heilige Geist lässt Dinge zu, die Gott vorgesehen hat. Dein Wille geschehe hier. Weißt du, Gott hat seinen Willen und will durch dich hier auf diesem Planeten Erde, in dieser schmutzigen Welt, in diesem Saustall, will er seinen Willen verherrlichen. Guck mal, der Heiland kam nicht im Palast von Herodes zur Welt. Der Herr Jesus kam im Stall zur Welt. Und das ist eine Botschaft für sich selbst. Im Stall. Verstehst du? Das ist nichts perfekt. Und ihr werdet ihn sehen in einer Krippe liegen und in Windeln gewickelt. Das ist Weihnachten. Und wir werden vom Heiligen Geist belehrt und hier geschult. Und so viele Menschen gehen in die Ewigkeit und sind unvorbereitet. Gott hat große Dinge für dich vorbereitet, Bruder, Schwester. Deshalb mach dich fertig. Mach dich bereit. Trainier. Mach Trockenübungen. Jeden Morgen. deinem Bett, vorm Spiegel oder wo auch immer, Trockenübungen. Da erhebst du deine Hände. Und Paulus sagt, ich will, dass die Männer, das gilt für Schwestern genauso, dass sie an allen Orten heilige Hände emporheben. Egal wo, in der Toilette, heilige Hände hochheben und Gott loben und preisen. Da sind die Türen zu. Weißt du, es gibt nicht so viele Türen, die du zuschließt, aber auf dem WC sind die Türen geschlossen. Und da kannst du den Herrn preisen und da sieht niemand, da muss auch niemand was erklären, warum das so und so ist. Du tust das mit dem Herrn. Weißt du, wir gehen in die Ewigkeit und wir müssen vorbereitet sein. Jetzt sind so viele ahnungslose Christen, die ahnen nichts, die glauben, ja, das geht weiter wie bisher. Nein, das geht nichts weiter wie bisher. Die letzten 10 Jahre, guck mal, da hat sich so viel verändert. Wenn du da nicht aufpasst, kommst mit dem ganzen Computer und dem Klimbim nicht mehr zurecht. Wie willst du die Ewigkeit überleben? Unvorbereitet. Viele sind mit ihrem Leben verantwortungslos gleichgültig. Ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, verstehst du? Aber du bist kein Schweizer, sondern Appenzeller. Weißt du, du musst dein Leben ernst nehmen. Ernst nehmen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und ich habe eine Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Am Freitag, jetzt am kommenden Freitag werde ich darüber sprechen, komm nicht zu spät. Verstehst? Komm nicht zu spät. So viele Leute kommen zu spät. Und dann ist die Tür verschlossen. Denk nur an die 5 törichten Jungfrauen. Die kamen zu spät, weil sie noch nach Öl gesucht haben. Was du vorher nicht hast, wirst du nachher auch nicht haben. Bruder, Schwester, das ist eine ernste Botschaft. Das solltest du mit wirklich zu Herzen nehmen. Was du nicht hast, wirst du auch nachher nicht haben. Deshalb kauf Öl, solange es noch Öl gibt. Such den Heiligen Geist, solange es der Heilige Geist noch da ist. Solange wir noch in Freiheit das Wort Gottes verkündigen können. Wir werden dieses Leben hier zurücklassen, so oder so. Ob wir was tun oder nichts tun. Das Leben geht weiter, ob du was tust oder nicht tust. Kannst im Bett liegen bleiben. Das Leben geht trotzdem weiter. Kannst in die Versammlung gehen. Das Leben geht trotzdem weiter. Kannst arbeiten. Kannst dich einsetzen. Das Leben geht trotzdem weiter. Ob du was tust oder nicht tust, das Leben geht absolut weiter. So, und wir gehen mit Riesenschritten auf die Ewigkeit zu. Aber wie wirst du dem Herrn begegnen? Die wenigsten machen sich Gedanken. Am Sonntag kommen morgen früh zum Gottesdienst. Gott lässt leiden. Und ich frage mich, warum? Damit wir qualifiziert werden, damit wir veredelt werden, damit wir herrlich gemacht werden. Weißt du, er hat sie berufen, sie erwählt und. Und dann heißt es in meiner Bibel, und er hat sie herrlich gemacht. Weißt du, durch Leiden wirst du herrlich gemacht. Das glaubst du gar nicht, aber das ist so. Du wirst geläutert, du wirst klug. Durch Leiden wirst du klug. Da geht dir ein Licht auf. Dann weißt du, wer deine Freunde und deine Feinde sind. In schwierigen Zeiten, verstehst du? Da merkst du, was du wirklich brauchst und nicht brauchst, was nötig und unnötig ist. Gott lässt leiden, damit wir umgebildet werden. Und diese Sphären, wo wir uns jetzt befähigen und befinden, verlassen und dann in diese himmlische Welten eintreten. Weißt du, lässt dieses vergängliche Plunder, lässt dieses ganze nichtige Zeug und sagt, ja, das geht alles vorbei. Ich habe mich darauf eingelassen, habe damit angefangen, ist okay, aber das geht alles vorbei. Eines Tages ist alles vorbei. Und dann kommt die Unvergänglichkeit, das Ewige, das Bleibende. Das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit steht in meiner Bibel. Das Sichtbare muss anziehen, die Unsichtbarkeit. Jetzt muss ich damit anfangen, Brüder und Schwestern, nicht erst, wenn es nachher alles passiert ist und der Engel posaunt. Wir müssen jetzt schon lernen, unsichtbar zu leben, gar nicht auffallen, dass es uns gibt, dass wir existieren. Unsichtbar, uns gar nicht so wichtig nehmen. Verstehst du, das ist unsichtbar leben? Weißt du, nicht, dass alle mir sehen, dass Matthäus war da, der hat schon gesprochen und was weiß ich, der steht ganz oben. Nein, irgendwo im Hintergrund, in der Ecke, man sieht es gar nicht. Das ist unsichtbar leben und doch da sein für den Herrn und doch den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Unser irdisches Leben muss unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen. Und das ist, worauf es ankommt. Nicht nur das Wort sind, sondern auch der Heilige Geist uns inspiriert. Gott hat große Dinge für dich vorbereitet. Du sollst ein geistiges Wesen werden. Naja, so verstehst du, ein geistiges Wesen. Ja, denk darüber nach, was das bedeutet. Eine göttliche Persönlichkeit, geistiges Wesen. Von Georg Müller wird erzählt, das ist der Vater der Weisen aus Bristol in England. Weißt du, da heißt es, auch wenn er irgendwo kam, gar nicht angemeldet, gar nicht gesehen hat, plötzlich, wenn er durch den Raum schritt, da spürten die Leute, hier ist irgendwie eine Autorität, hier ist da ein Mensch da, der hat Vollmacht, Auch wenn er nichts sagt, nicht mal guten Tag sagt. Aber die Leute haben gespürt, hier ist jemand, der so eine Ausstrahlung, der geht durch am Po mit Kopf hoch und geht geradeaus königlich, würdevoll. Und das ist unser Leben. Wir sollen uns anfangen, als Könige zu leben, als Priester zu leben. Ich werde für dich beten. Und so spricht der Herr. Weißt, Könige teilen Befehle aus, die machen nichts. Du denkst, Könige, die müssen da Straße fegen und groß putzen und was weiß ich was. Nein, Könige herrschen, die geben Befehle aus. Und wir müssen lernen zu befehlen in der unsichtbaren Welt. Und als Priester, was macht der Priester? Der bringt Gott Opfer da und der redet mit Gott. Und das kannst du überall, alle Zeit, für alles Mögliche. Du kannst mit Gott reden, überall. Deshalb ist es so wichtig. Lerne jetzt schon, König und Priester zu werden. Und Menschen brauchen Priester. Diese Welt ist priesterlos. Die haben da, ich meine, echte Priester, wahre Priester, die haben so viele Bischöfe und so viele Pastoren, was weiß ich, was die Menschen brauchen, das sind Priester, die für einen beten, die zu Gott reden, die von Gott was hören und was weitergeben und inspiriert sind. So, Gott hat große Dinge für dich vorgesehen. Und das geht nicht über Dressur, dass du eine Leistungsreligion entwickelst und so weiter. Es geschieht alles aus Gnaden. So beiläufig, so nebenbei, das merkst du gar nicht. So automatisch. Du weißt, das ist Gottes Erbarmen. Gott greift ein, Gott berührt dein Leben und der Heilige Geist wirkt in dir und plötzlich Leute spüren, hier ist irgendjemand, der hat einen anderen Geist. Hier ist ein Gesegneter da. Weißt du, und die Leute sollen spüren, dass du ein Gesegneter bist, wo du auch hingehst. Die sollen nicht spüren, es kommt ein Verfluchter, ein Verdammter, der alles nur absaugt. Nein, du setzt dich hin, bist ganz still und du strahlst Autorität, Segen und Herrlichkeit. Ihr seid das Licht der Welt, heißt es in der Bibel. Ihr seid das Salz der Erde. Wie macht man das? Und ich sage dir ganz einfach, schau den Ersten, der im Reich Gottes da nach Jesus oder bei Jesus war, Johannes der Täufer. Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen und der muss zunehmen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist die geistliche Reifung. Ich muss abnehmen, immer weniger von mir. Ich muss immer unsichtbar werden. Johannes kam nachher ins Gefängnis. Verstehst du? Aber er war der Größte, heißt es in der Bibel. Der Größte. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Nicht irgendwo, ich muss auffallen. Alle müssen mich riechen, alle müssen mich sehen, alle müssen mich anerkennen, alle müssen mich akzeptieren, alle müssen eine Lobrede über mich halten. Nein. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Weißt du, das ist die geistliche Reifung, wo man immer mehr sich dem Willen Gottes fügt. Und je mehr Gott aus dir machen möchte, desto schwieriger sind die Tests, die Prüfungen. Du musst nur noch zwei Fragen beantworten. Aber die sind so kompliziert, dass du da wochenlang und monatelang drüber brütest. Gott will durch Tests und Prüfungen, durch jede Prüfung, durch jeden Test wirst du weiter befördert. Und das ist so wichtig. Je höher die geistige Messlatte für dich ist, desto größer sind die Herausforderungen, aber desto mehr erreichst du auch. Und dann die anderen, die kriegen den Mund nicht mehr zu. Wie hat er das gemacht? Ja, aber trainieren, 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 trainieren und nochmals trainieren. Auch geistlich. Auf den Knien. Kniologie. Nicht nur Theologie und Psychologie und Philosophie. Kniologie. Also das ist dieser Training. Über Kniologie kommst du ganz hoch rauf. Weißt du, was das bedeutet? So nah an der Erde. Der Elia, bevor er eine große Tat Gottes tat und den Regen da herbeibetete auf dem Karmel oben, hat er 7-mal seinen Kopf zwischen den Knien genommen. Wenn das hinkriegst, dein Kopf zwischen den Knien, und das hat er 7-mal gemacht, und als er dann 7-mal gebetet hat und war und zum 7-mal mit der Kneologie fertig war, dann schaut er zum Himmel und sieht eine Wolke in groß, so groß wie eine Faust eines Menschen. Und dann sagt er, Ahab, schnell dein Röstlein spannen. Jetzt wird schütten. Du wirst noch nicht einmal nach Hause sein, wirst bitchnass. Verstehst? Aber der hat 7-mal seinen Kopf zwischen den Knien genommen. Da musst du Yoga-Übungen machen oder was weiß ich, welchen Training da machen, um das hinzukriegen. Probier's mal. Geh mal nach Hause mal und bevor du ins Bett gehst, nimm deinen Kopf zwischen den Knien. In aller Liebe. Das ist der reife Weg. Was Gott für jeden Einzelnen festgelegt hat. Beter sind Wundervollbringer. Da kannst du reden und quasseln und babbeln und was weiß ich, wird es nichts erreichen. Aber das Gebet, ein einfaches Gebet, so wie Elia, ein Mensch wie, Jeder andere, der hat nur ein paar Worte geredet und dass es nicht regnen soll und hat geschüttet. Wir müssen lernen zu beten. Und diesen Weg muss jeder Einzelne für sich gehen. Das kann niemand für anders. Das kannst du nicht. Jetzt, wir machen eine Gebetsschulung. Wir können genug Gebetsschulungen machen. Das passiert in der Praxis draußen. Sag mal, im Alltag, da wo du bist, vor den Problemen, da stehst du vor dem Berg und sagst, da komme ich nicht rüber. Und dann fängst du an zu beten. Du wirst merken, wie das funktioniert. Und diesen Weg muss jeder Einzelne gehen. Den harten Weg, den Weg des Leidens. Weißt du, das Wort Leiden, das ist so abgegriffenes und abgeschmacktes Wort. Aber da gehört alles drin, was zum Leben gehört. Und das ohne Klagen und ohne Murren. Ohne Warum, Weshalb und Wieso. Wenn wir unser göttliches Soll erreicht haben und einfach stille geworden sind und die Sprache verschlagen hat und nicht mehr beten können, wenn du nicht mehr beten kannst, dann fängst du erst richtig an zu beten. Wenn du keine Worte mehr hast, so wie der Zöllner, als du den Frommen da gehört hast, wie der da rumplappert und rumleiert und Gott dankt und lobt und preist und so weiter, dann hat er gesagt, was bin ich? Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann passiert das Wunder. Dann passiert das Wunder, Brüder. Wenn wir nicht mehr beten, nicht mehr sprechen können, wenn wir so deprimiert sind, so niedergeschlagen sind, so fertig sind, da sehen wir, bei allen anderen klappt es, bei mir klappt es nicht. Ja, und da stehst du da, Gott sei mir Sünder gnädig. Da bist du still geworden, du trägst dein Schicksal und sagst, yes, Gott, lieber Gott, mach, was du willst, kannst mich totschlagen, kannst machen mit mir, ich bin in deinen Händen, ich kann dir nicht weglaufen. Ich bin geliefert. Und da beginnt Gott dein Leben zu gestalten, zu prägen und dich für das vorzubereiten, wozu du erwählt worden bist. Verstehst nicht, aber ich rede von Geheimnissen. Wenn du dann an der Phase bist, am Punkt, an dieser Kreuzung ankommst, wirst du es merken, was dann passiert, wie es weitergeht. So, wenn man sich Gott fügt, dann wird jedes Schicksal leicht zu ertragen. Da wird Arbeitslosigkeit leicht zu ertragen, da wird Krankheit leicht zu ertragen sein, da wird der Krampf und der Streit, was um dich herum ist, die ganze Hölle leicht zu ertragen sein, wenn du dich deinem Schicksal fügst. Je mehr du dagegen ankämpfst, desto schlimmer wird dein Problem. In aller Liebe. Der Heilige Geist will unser Leid in Freude verwandeln, in Dank verwandeln. Und dann werden deine Hindernisse Höhepunkte. Jetzt habe ich wieder unter Kontrolle. Jetzt habe ich es überwinden dürfen. Ich werde nicht vergessen, da kommt ein Junge, da kommt begeistert und sagt, Pastor, jetzt habe ich gebetet, jetzt wird was passieren. Verstehst du das? Das Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Kinder sind unkompliziert, einfältig, schlicht, jetzt wird was passieren. Weißt du, du spürst, jetzt habe ich durchgebetet, so wie dieser Junge, das gespürt, er hat durchgebetet. Dann wirst du mittendrin im Leid Seelenruhe haben, Frieden haben. Du wirst wissen und spüren, dass der Wille Gottes trägt mich. Der Wille Gottes trägt mich. Ich bin im Willen Gottes, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich werde nie vergessen, wir haben unser Bruder aus Pakistan, Lahore, mal hier gehabt. Der war noch nie auf dem Eis. Und dann habe ich hier auf dem Wannsee auf dem Eis genommen. Dann hat er gesagt, mach ein Foto, die Schwede und das Eis. Ich bin noch nie auf dem Eis gewesen. Bei uns gibt es kein Eis. Weißt du, ich bin auf dem Wasser. Ich gehe auf dem Wasser wie Jesus. Ich bin auf dem Wasser. Weißt du, das Eis Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes trägt dich. Du wirst begeistert. Du wirst vom Eis gar nicht mehr runter. Den George habe ich gar nicht vom Wasser runtergekriegt, vom Eis runtergekriegt. Ich habe gesagt, Bruder, wir müssen nach Hause, wir haben abends Gottesdienst. Nein, das ist so ein fantastisches Gefühl. Wir gehen aufs Eis, auf dem Wasser. Ja. Du merkst plötzlich, der Wille Gottes trägt mich. Und was ist Eis? Gott hat dich erlöst, damit du einmal bei ihm bist. Und nicht nur das, sondern damit du ihm dienst. Weißt du, wir werden Gott dienen. Wir werden ihm zur Verfügung stehen. Wir werden seinen Willen verwirklichen. Und das fängt jetzt schon an, der Wille Gottes hier zu verwirklichen, Gottes Plan in unserem Leben umzusetzen. Gott will durch dich der Welt zeigen, wer das Sagen hat. Dein Wille geschehe hier unten durch mich. Es geschieht nicht durch den Erzengel Gabriel oder durch Raphael oder Michael oder wie die Engelchen auch alle heißen. Der Wille Gottes geschieht durch dich und mich, durch Menschen aus Fleisch und Blut. So, Gott will durch dich zeigen, wem die Erde gehört und dass die Erde der Fußschemel Gottes ist. Der Herr will durch dich zeigen, wer hier die Macht hat. Verstehst du, durch schwache, versagende Christen kann er das nicht sagen, aber Christen, die durchhalten, die stehen bis zum Schluss, bis zum Tod, bis zum Blut. Ja, die stehen bleiben. Durch die wird die Macht Gottes demonstriert, die nicht nachgeben. Und die Frage ist, wer ist stärker? Gott oder der Teufel? Und es zeigt sich, ob du nachgibst oder wie der Hiob sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Gottes Plan mit uns, denk drüber nach, was es ist. Ist, dass wir permanent wachsen, zunehmen, über die Dinge Überblick haben, dass wir im Segen stehen. Das ist der Wille Gottes. Du sollst den Segen empfangen, aber der Segen wirkt nicht bei dir. Der Segen wirkt bei anderen. Und wenn die anderen gesegnet sind, kommt der Segen als Feedback zu dir zurück. So einfach. Du bist gesegnet, du hast die priesterliche Autorität und du segnest die Leute, du betest für die Leute, du sprichst gute Worte, du beglückwünschst die Leute, du gratulierst den Leuten, die Leute und so weiter und du sagst etwas Positives und Ermunterndes und Ermutigendes und das kommt zu dir zurück. Und die Leute sagen, Dankeschön, das hat mir Kraft gegeben. Und dann bist du erst gesegnet. Du bist nicht gesegnet, wenn du den Himmel offen spürst. Nein, erst gesegnet, wenn die anderen dir sagen und Danke sagen. So, Gott will uns die Schlüssel des Himmelreichs geben. Passt auf, das ist nicht nur Schlüssel von der Haustüre. Als Christ hast du Schlüsselgewalt, Autorität. Und zwar, du sollst aufschließen und zuschließen. Ich gebe dir den Schlüssel zum Himmelreich, hat Jesus den Aposteln gesagt. Gott will uns zur Mündigkeit entziehen, zur Selbstständigkeit, dass wir die Schlüssel nehmen und aufschließen. Weißt du, du musst nicht wissen, wie der Schlüssel funktioniert. Du kriegst den Schlüssel, weißt du, und ohne dass du weißt, du musst nur wissen, wo du meinen Schlüssel reinsteckt und wie man den Schlüssel bedient und dann fahr los. So einfach. Ihm liegt sehr viel dran, dem Herrn, an seine Kinder, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie selbstständig handeln. Gott hat große Dinge mit dir vor. Weißt du, dass du nicht bei jeder Ecke fragst, Herr, was soll ich tun? Weißt du, es gibt so viele nervöse Christen. Die sollten mal ruhig werden. Was soll ich tun? Herr, wie geht's weiter? Kannst du mir sagen, nein. Du musst mündig und reif werden und du wirst sagen, so geht's. Als König, als würdevoller Mensch. Du musst sagen, nein, so wird's gemacht. Wir müssen aber reifen. Kleine Kinder, die müssen ständig Papa fragen, wie geht's weiter. Aber wenn du erwachsen bist und mündig bist, studiert hast, gelernt hast, Wort Gottes verstanden hast und das Volk Gottes geht an Mangel an Erkenntnis zugrunde, weil sie Gott nicht verstehen und die denken, sie müssen sich immer wie kleine Kinder und Babys benehmen. Wir sind erwachsen, wir sollen als Erwachsene uns benehmen, als Haushalter Gottes. Stell dir mal vor, du bist zu Hause, da musst du nicht ständig fragen, Mann oder Frau, wie macht man das? Nein, du hast es schon im Blut drin. Und wir sollten das alles im Blut haben. Wir sollen Gottes Verwalter sein, hier auf Erden, der verlängerte Arm des Herrn. Wir sollten seine Kinder sein mit Schlüsselfunktionen, die einfach ihre Autorität ergreifen, ihre Macht ausüben. Wie heißt es in der Bibel? Du sollst nicht der Schwanz sein, sondern du sollst der Kopf sein. Und der Kopf bestimmt, in welche Richtung der Schwanz wedelt. Und nicht der Schwanz den Kopf. So, Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt, was wir brauchen. Alle seine Reichtümer stehen uns zur Verfügung. Wie hat der Vater zum anderen Jungen gesagt? Sohn, das, was mein ist, ist auch dein. Bedien dich. Und du solltest die Autorität haben, die Frechheit haben, die Kühnheit haben, den Mut haben. Papa, ich will eine Fete feiern. Heute möchte ich Grillfest machen. Heute werde ich einen Ochsen schlachten oder was weiß ich. Und der Vater hätte nichts dagegen. Erst in diesem Jahrhundert hat der Mensch die Kräfte der Natur so gewaltig freigesetzt. Atomkraft, Motorkraft, Elektrokraft, welche Kräfte auch immer. Und wir sollen die Geisteskraft heutzutage auch freisetzen und verstehen, wie man das macht. Gott hat erst dieser Generation seine ganze Fülle zur Verfügung gestellt. Noch nie war das Wissen so groß wie heute. Und alles, was wir zum Leben brauchen, liegt in unserer Hand. Du musst nur das Wort Gottes nehmen, richtig teilen. Und das habe ich auch gestern gesagt, wir glauben und ich glaube persönlich an eine richtig geteilte Bibel. Nicht alles, was in der Bibel drinsteht, ist für mich. Da ist manches für Abraham, da ist manches für Mose, da ist manches für Israel, da ist manches für die Urgemeinde gewesen und manches für die Endzeit irgendwann in 1000 Jahren und etliches ist auch für mich. Und deshalb richtig geteilte Bibel. Sonst kommen wir in eine Teufelsküche. Weißt du, der Teufel möchte, dass wir alles jetzt nehmen. Er wird seinen Engeln befehlen. Nein, steht so gar nicht drin. Und Jesus hat widersprochen und gesagt, hör mal Freund, er steht geschrieben, du sollst Gott den Herrn anbeten und ihm allein dienen. Oder die Steine zu Brot machen. Nein, so steht nicht in der Bibel. Gott kann Manna vom Himmel regnen lassen, wenn er will, aber er muss es nicht. Und das hat er für Israel getan, weil die keine andere Möglichkeit hatten. Und ich sage dir, wenn du auch keine andere Möglichkeit hast, plötzlich wird im Brotkasten bei dir Brot wieder zu Hause sein. Und das wirst du Engelbrot genießen können. Das ist alles drin bei Gott. Oder aus der Kanten, da schnipselst und da ist immer Brot drauf oder Brotaufstrich. Vertraue dem Herrn. Aber wir müssen lernen, zuerst einmal das, was wir haben, zu gebrauchen. Und es fängt in kleinen Dingen alles an. Entdecke die Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Gott hat mit dir noch Großes vor. Weißt du, du sollst anfangen, ein Wunderleben zu leben. Und dann sagst du, ja, Gott, ich danke dir, ich habe schon dich so erlebt. Weißt du, das war die eine Phase. Du warst am Bach Krit, wie der Elia. Weißt du, dass die Vögel haben dir was gebracht. Immer wieder so ein Schnitzel. Aber das ist jetzt alle. Jetzt geht's weiter. Jetzt gehst du der Witwe. Und jetzt wirst du nochmals 18 Monate versorgt. Und ich bin sicher, der Herr ist mit uns noch nicht fertig. Weißt du, 18 Monate, dann kommt wieder die neue Lektion. Nach 18 Monaten. Du sollst die Schlüssel des Himmelreichs entdecken. Und damit dann den Menschen dienen mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat und anfangen in kleinen Stücken. Und der Dienst für Gott fängt ganz klein an, mit der Picke. Ja, mit gar nichts. Und Gott will, dass wir lernen, mit nichts ihm zu dienen. Ja, was habe ich? Und Gott fragt, was hast du in deiner Hand? Ein Stock. Und fang an, mit diesem Stock Gott zu dienen. Gott sagt, mit diesem Stecken, Moses, da wirst du den Pharao schlagen. Da wirst du das Meer teilen. Mit diesem Stock, da wirst du unheimliche Dinge tun. Was hast du in der Hand? Gott gebraucht nicht außergewöhnliche Dinge. Er gebraucht einen Schnabel. Entschuldigung, Gott segne dich. Gott gebraucht dein Herz, deine Hände, deine Füße. Gott gebraucht das, was du hast. Und hast schon eine ganze Menge an dir dran, die du gebrauchen könntest. Leere Gefäße. Und je leerer ein Gefäß ist, desto mehr Krach macht es. Ja, und die paar Fackeln, Gideon und dergleichen, denk dran, Gott hat uns den Schlüssel zu seinem Reichtum gegeben, zu seinen Schatzkammern, fühl dich frei. Vater, ich brauche was, ich kann, ich weiß, dass die Not so groß, da brauche ich eine Lösung. Und dann bete so lange, bis die Lösung kommt. Und Gott will gebeten werden. Gott gab uns Vollmacht. Wir müssen damit nur umgehen lernen. Und gebrauchen, dass wir lernen, mit dem Schlüssel aufzuschließen und wieder zuschließen und niemand reinlassen, der nicht reingehört in dein Leben. Weißt du, der Schlüssel, du musst dir eine Autorität gebrauchen, Schlüsselgewalt. Du musst aufpassen, wer zu dir rein und raus geht. Dein Haus ist dein Kastel, deine Burg, deine Festung. Wir sind Hüter der Segnungen Gottes. Und dass wir nicht gleich zeigen, guck mal, das hat mir der liebe Gott gegeben. Und das hat er mir gezeigt. Und das, also ich sage dir die Wahrheit, wenn du damit hausieren gehst, kommt der Teufel und wird dir alles stehlen. Weißt du, deine linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Denk an Hiskia. Was ist das für Leute? Welche Sprache? Das sind ja Ausländer, Assyrer oder was weiß ich, wo die herkommen. Babylon. Ja, die wollten mich beglückwünschen. Pass auf, wenn Leute dich beglückwünschen und gut von dir reden und schmeicheln und schleimen und schmieren. Das sind gefährliche Menschen. Eines Tages werden sie mit ihrer Räuberbande kommen und werden alles dir wegnehmen. Deshalb schweige, wenn Gott dir was gegeben hat. Deshalb im Stille sein werden wir stark und behalten. Schlüsselgewalt, das hat er dir gegeben. Dein Leben wurde um 15 Jahre verlängert. Und kein Mensch hat ein Recht, dein Leben zu verkürzen. Wir sind die Hüter am Hause Gottes. Wir, jeder Einzelne. Dein Körper, deine Seele, dein Geist ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Gottes Handlanger und wir sind Gottes Verbraucher. Beides. Wir dienen dem Herrn. Gott hat dich vorgesehen für große Dinge. Wir sollen seine Kraft entdecken, die Macht des Gebets entdecken. Und das ist, da muss nicht viel. Zum Beten brauchst du gar nicht so viel. Studieren. Da musst du nur richtig sprechen. Beten mit dem Herzen. So, das Gebet ist die höchste Form der Kommunikation überhaupt, was es möglich ist. Das Gespräch mit Gott, mit dem Schöpfer. Epheser Kapitel 4, Vers 23. Lasst eure Gesinnung vom Geist Gottes erneuern. Zieht den neuen Menschen an, heißt es hier. Das ist unsere Berufung. Dazu sind wir da, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist und lebt so, wie Gott es will. Fang an, so zu leben, wie Gott es will. Und von jedem will er was anders. Der eine soll ledig bleiben, der andere soll verheiratet sein, der andere soll, was weiß ich, arbeiten, der andere soll predigen, der andere soll zuhören, Gott, wie Gott es will, wie Gott es fügt. Du sollst das Bild Gottes verwirklichen in deinem Leben durch deine Gesinnung, durch dein Denken, Handeln, durch die Kontrolle des Geistes, Selbstkontrolle. Das will Gott von mir. Denn die ganzen Kämpfe, die spielen sich in unserem Kopf ab. So, 1. Petrus 1, Vers 13. Setze deine ganze Hoffnung auf die Gnade Gottes und auf das, was Gott dir schenken wird. Wenn Jesus sich in uns und seine Herrlichkeit zeigt, setze deine ganze Hoffnung auf der Gnade Gottes. Nicht ich kann das schon, ich mache das schon. Du kannst viel können und viel wollen und viel können und du wirst nicht schaffen. Die Gnade Gottes muss es sein, die dich zur Funktion bringt. Gott will dich, dass du in Herrlichkeit lebst, aber dank der Gnade Gottes. Setze deine ganze Hoffnung auf die Gnade Gottes. Weißt du, dein Vater hat es gesagt, der Herr hat es gewollt und so weiter. Und so, dein Wille soll es geschehen, die Gnade Gottes. Gott will uns Jesus zeigen und das ist, was die Gnade Gottes bewirkt. Der Herr zeigt uns, oder der Heilige Geist zeigt uns Jesus und fang an, Jesus zu kopieren, Jesus umzusetzen. Und das ist nämlich diese Autorität. Wir sollen so werden, wie Jesus war. Jeder von uns ein kleiner Jesus. Ja, Jesus ist das Modell Gottes. Gottes Wohlgefallen lag auf ihn. Das ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Ich würde das noch weiter durch Meditation weiter ausbauen, diese Stelle. Das, was ich habe, das soll aber auch mein Diener haben. Das, was ich kann, soll auch mein Diener können. Ja, das ist Jesus. Jesus Nachfolge. Und das ist der Plan Gottes mit uns. Du sollst ein kleiner Jesulein werden. Wie steht es in Epheser 4, Vers 11 und folgende Verse? Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten. Apostel sind Gesandte, Botschafter Gottes. Einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zu dem Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi auferbaut werden, bis wir alle hineingelangen zur Einsicht des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen zu der Einsicht und Erkenntnis und Ausprägung und Ausschmückung Jesu werden. Jeder soll so aussehen, wie Jesus ausgesehen hat. Nicht mit Bart und lange Haare oder was weiß ich, nein. Aber innerlich, vom Geist her, bis zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns von jedem Wind der Lehre bewegen lassen und umtreiben lassen oder trügischen Spiel der Menschen, dass die Menschen mit uns Hans Wurst machen, spielen können oder was weiß ich, trügerischen Spiel der Menschen oder dass sie uns arglistig verführen. Nein, wir sollen den Plan Gottes verwirklichen. Das ist, was der Herr will. Durch Trennung und Heiligung wird der Plan Gottes verwirklicht. Römer Kapitel 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, also ihm gleich geworden, nicht nur im Leben, Zeichen, Kranke heilen, Dämonen vertreiben, Brot vermehren und was weiß ich, Wasser in Wein umwandeln. Nein, seinem Tod ähnlich geworden sein. Sterben. So werden wir auch in der Auferstehung ihm gleich sein. Wir sollen also Jesus in allen Stücken gleich sein. So sein wie Jesus, von hier bis drüben. To be like Jesus. Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn die, die er ausersehen hat, die hat auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Verstehst du nicht, dass du den Petrus kopierst oder Paulus kopierst oder Johannes kopierst? Nein, du sollst Jesus nachahmen und Jesus nachfolgen, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wenn du eines deiner Brüder siehst und sagst, der sieht aus wie Jesus, der redet wie Jesus, der denkt wie Jesus, der handelt wie Jesus. Dieses Gleichwerden, das muss praktisch umgesetzt werden. Das ist unsere große Berufung. Gott hat Großes mit dir vor. Du sollst ein kleiner Jesus werden, in aller Liebe. Es werden so viele falsche Christusse kommen. Hör mal, die werden sich ausgeben. Ich bin Christ, ich bin Jesus, ich kann das und so weiter. Vergiss es. Nein, du siehst an diesen kleinen Jesu-Brüder, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wie wird man gleich mit Jesus? Wie passiert das? So, Philipper Kapitel 3, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. So fängt's an, was die Gewinn war. Du lässt alles liegen, löst dich mehr und mehr von allem ganzen Plunder. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck. Ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus kommt, nämlich durch die Gerechtigkeit, die von Gott ist, wird mir zugerechnet. Also Gnade wieder. Verstehst du das? Der sieht aus wie Jesus. Der gibt sich nicht. Guck mal, hier ist Christus, da ist Christus, der. Oh, der da hinten. Verstehst du? Nein. Das ist Verführung, das ist Verderben. Viele falsche Propheten. Weißt du, die kriegen dieses Napoleon-Syndrom und Jesus-Syndrom. Das brauchen wir nicht. Wir werden durch das Sterben einfach loslassen. Und ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, schreibt Paulus weiter. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Immer wieder kommst du an Leiden nicht vorbei. Und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zu der Auferstehung von den Toten. Das ist unsere Arbeit. Im Gleichgestand. Nicht nur im Predigen. Weißt du, die Wahrheit sofort so servieren. Nein, im Sterben. Und weißt du, was Sterben? Die meisten Leute wissen nicht, was Sterben ist. Weil sie noch nie gestorben sind. Und der Bischof Ignatius, der hat mal eine Predigt gehalten und da kommt ein junger Bruder und sagt, Bischof, kannst du mir sagen, was ist das Sterben? Was bedeutet Sterben? Du redest ja immer, wir sollen sterben. Was ist Sterben? Dann sagt er, weißt du, ganz einfach, ich lehre dich jetzt eine Lektion, deine Schwester ist sowieso gestorben und die war nicht gut. Das war eine Schlampe. Das war, was weiß ich, was die alles war. Die hat ein furchtbares Leben gelebt. Die war gar nicht koscher. Und jetzt gehst du auf den Friedhof, die liegt dort und dort, Grabnummer sowieso, und jetzt sagst alles Gemeine, was dir einfällt über die Schwester. Und da hat er gesagt, ein komischer Auftrag. Und dann stand er am Grab und hat gesagt, du verfluchte, verdammte, du Schlampe. So, und dann kommt er und fragt Ignatius und sag mal, was hat die gesagt? Nix. So, du weißt jetzt, unsere Rehe, unsere liebe Schwester Tabea, die ist gestorben, die liegt auf einem anderen Friedhof. Und dann gehst hin und dann sagst alles Wohllautende, alles Schöne. Weißt du, die war so eine Schwester, die hat ihr letztes Hemd alles für den Heiland gegeben, für die Gemeinde. Und lob sie und preise sie. Und danke ihr, denn sie ist wirklich eine würdevolle Frau gewesen, eine Perle. Und hat auch stand auf dem Friedhof und sagt, du bist ein Edelstein, eine Perle des allmächtigen Gottes gewesen. Wir vermissen dich, du hinterlässt eine Lücke in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Komm zurück. Und dann fragt der Ignatius den Schüler, was hat sie gesagt? Nichts. Das ist Sterben. Ob wenn man dich lobt oder dich verflucht, verstehst du, es ist hier vollkommen wurscht. Egal. Weißt du, das ist gestorben sein. Und die meisten sind nicht gestorben. Was hat er sich erlaubt? Wie hat er mich behandelt? Was hat er da gesagt? Verstehst du? Nein. Das ist ein Zeichen, dass du nicht gestorben bist. Du kannst nur Halleluja schreien, wenn alles gut geht. Aber sag mal Lob und Dank, wenn alles schief läuft. Halle Liebe. Wir werden Teil seiner Auferstehung. Jesus ist der Schlüssel Gottes. Er sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Kolosser Kapitel 1, Vers 26 schreibt der Apostel Paulus, ich sollte euch ein Geheimnis enthüllen. Vielleicht enthülle ich heute Abend auch noch ein Geheimnis. Wer weiß es. Ich sollte euch ein Geheimnis enthüllen, das er seit Urzeiten vor Engel und Menschen verborgen gehalten hatte. Jetzt aber hat er seiner Gemeinde bekannt gemacht und mitgeteilt. Ihr hier in der Gemeinde wollt ihr zeigen, was für eine unermessliche Herrlichkeit er für Menschen aus allen Völkern bereithält. Denn dies ist das Geheimnis, Christus unter den Völkern wird verkündigt und um seinetwillen dürft auch ihr hoffen, dass Gott euch in seiner Herrlichkeit Anteil daran gibt. Euch Anteil. Die Gemeinde soll wissen, was die Engel nicht wissen, was der Teufel nicht weiß, was die Juden nicht wussten, was im Alten Testament nicht geschrieben stand. Was für eine unermessliche Herrlichkeit er für Menschen aus den Völkern, aus den Nationen, aus den Berlinern bereithält. Verstehst du? Unfassbar. Ich darf mit Christus regieren. Liebe Zeit. Ich bin gar nicht würdig. Hab's gar nicht verdient. Ich oder du? Und dies ist das Geheimnis. Christus wird unter den Völkern verkündigt. Ich darf über Jesus reden. Seinen Namen groß machen. Gottes Plan war, dass die ganze Welt das Heil erfährt. Gottes Heil ist nicht, dass nur ein paar exklusive, auserwählte, fromme, ein paar Pharisäer die Gnade Gottes erleben. Nein, alle sollen die Gnade Gottes erleben. Sei großzügig. Egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache, egal wie der soziale Stand ist, egal, das Äußere spielt gar nicht Rolle. Sie sollen erfahren die Güte und Gnade Gottes. Und wenn sie nicht wollen, naja, dann gehen wir weiter. Und schütteln unseren Staub ab. Weißt du, wir werden nicht fertig mit der ganzen Welt. Es wird noch immer Menschen geben, die offen sind und zuhören. Gottes Heil ist für die ganze Welt. Und die ganze Welt soll erfahren die Fülle und den Reichtum Gottes. Die ganze Welt. Wir haben ein Vermögen. Und das soll man spüren und merken, dass du ein Besitzender bist. Dass du was hast. Nicht nur auf dem Bankkonto. Weißt du, das Geld wird so schnell alle. Das nimmt so schnell ab. Aber wir haben Gaben. Wir haben Fähigkeiten, wir sind Beschenkte, wir sind Begnadigte, wir leben von der Gnade Gottes. Als der verlorene Junge nach Hause kam, der lebte nicht mehr, was er da mal als Erbe ausgezahlt bekommen hat, das war Pfusch. Er lebte jetzt von der Liebe des Vaters. Der Vater hat ihn versorgt. Und wir sind Verwalter der Gnaden Gottes, der Gaben, und wir sollen damit wuchern. Weißt du, fang an zu wuchern mit dem, was du hast, diese zwei Hände. Geh und frag irgendjemand, darf ich für sie beten? Du musst doch keine große Gebete sprechen. Da gehst du hin und nimmst an die Hände und sagst, lieber Heiland, hilf der Frau. Die hat so viele Schwierigkeiten. Steh herbei, Amen. Und dann gehst du wieder weiter. Da musst du nicht warten. Ja, spüren Sie schon was? Haben Sie was gespürt? Nein. Wir müssen bezeugen und er überzeugt. Wir müssen nur dienen und er ist der Heil. Ihr sollt nur auf Kranke die Hände legen. Da steht nicht einmal, was für Gebet wir sprechen sollen. Steht nicht drin. Ob wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes reden sollen, wir sollen einfach nur die Hände auflegen. Und du wirst verblüfft sein, was alles funktioniert. Und wenn du für die Menschen nicht beten kannst, bete für den Hund oder die Katze. Und da wirst du Wunder erleben. Und weißt du, da werden die Leute plötzlich erstaunt sein. Ihr Gebet hat geholfen. Das sind die Gaben, wie wir wuchern sollen. Und Gott wird für dich sorgen und dich weiter versorgen. Gott wird unsere Treue sehen, wie wir mit unseren Gaben umgehen. Ja, ich bin nichts Großes, ich bin nicht Benny Hinn, ich bin nicht Reinhard Bonnke, ich bin nicht irgendein Superstar. Verstehst du? Gott braucht keine Superstars. Die Superstars, die taugen sowieso nicht viel. Die gehen vorbei und die fliegen vorbei und die sind nicht mehr da. Aber du bist da. Mit deiner Nachbarin oder Nachbarn, bei der Milchfrau oder dem Postboten. Verstehst du? Du bist da. Gott will sehen, ob du treu bist in deinen kleinen Aufgaben, deinen kleinen Kiez, deinen Bereich. Gott will sehen, ob wir klug handeln, ob wir weise sind. Das richtige Wort im richtigen Augenblick, dieses Rema-Wort. Da musst du nicht hier vorne stehen am Pult und predigen in dem Namen Jesu. Nein, da gehst du hin und sagst, hören Sie, wir haben so gebetet für Sie, ich muss ja so beten für Sie. Die ganze Zeit habe ich immer nur gedacht und Ihr Bild stand vor mir. Und Gott hat mir dieses Stichwort gegeben. Vielleicht können Sie damit was anfangen oder nicht, aber nehmen es mit und denken Sie darüber nach. Fertig. Weißt du, du musst nicht eine Predigt halten und einen Bibelvers zitieren. Schon allein ein Stichwort reicht. Ein Stichwort. Lass uns mal anfangen mit Stichworte. Weißt du, bevor du große Aufgaben von Gott bekommst, bekommst du Kleinigkeiten, so Brosamen. Kleine Dinge. Gott will sehen, so, ob du schon diese Gaben gebrauchst und wucherst. Was du damit machst, ob du da treu bist. Lies Lukas 19. Da steht es über die Treue Gottes. Wir sollen Gottes Schätze nicht nur bewahren, sondern multiplizieren. Und du merkst plötzlich, du, Gott vermehrt sich für mich oder durch mich. Gott arbeitet durch mich. Gott will etwas durch mich erreichen. Wir sind nicht nur da, um Zeit abzusitzen irgendwo. Die Predigt ist da, du hörst das Wort Gottes und dann rennst raus um die Ecke und gleich irgendwie jemand schnappt es dir und sagt, wissen Sie, ich komme gerade aus der Gemeinde, aus der Versammlung. Bei mir ist was passiert. Ich spüre, Gottes Geist ist da. In der U-Bahn, da sitzt da und dann nimmst du einen Zettel und dann liest es und sagst, darf ich sie einladen? Und dann gehst du wieder weiter. Die schmeißt hin, aber jemand anders kommt und findet den Zettel und wird gerettet, womöglich. Wir haben solche Fälle gehabt. Gott will ernten. Und weißt du, wenn man was ernten will, muss man zuerst mal was sehen. Ohne Sehen gibt es kein Ernten. Und man erntet immer dann, wenn man was sieht. Im Psalm heißt es einmal, die in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. In Zeiten der Not. Weißt du, nicht, wenn alles glatt geht. Da kannst du so großzügig ausstreuen. Aber in Zeiten der Not, da musst du jedes Körnlein abwiegen und dann erst in die Erde stecken. Und dann bete es, lieber Gott, lass was aufgehen, dass ein paar Rüben rauskommen. Die in Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Das aber, du kannst nichts ernten, wenn du nichts gesät hast. Deshalb, ohne Saat gibt es keine Ernte. Du kannst so lange beten, wie viel du willst. Wird nichts passieren. Fang an, zuerst zu sehen. Und wenn du was gesät hast, dann musst du doch ein paar Wochen warten, bis da Keimling kommt, bis da was wächst, bis da reif wird. Da vergeht Zeit. Es geht nicht so schnell. Geduld tut euch Not. Du bist für was Großes bestimmt, aber du musst anfangen, was zu tun. Von nichts kommt nichts. Gott hat große Dinge für dich vorbereitet. Das ist eine Geschichte gewesen, ob es wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in Amerika passieren ungewöhnliche Geschichten. Da stand, hier gibt es Obst, Gemüse, Blumen und zu kaufen. Da schickt die Mutter hin, sagt, jetzt hat einen Gemüseladen aufgemacht, Junge, geh und hol mal Gemüse. Und dann geht der Junge hin und sagt, ich möchte Rüben oder Kartoffeln haben. Dann sagt er, tut mir leid, wir haben keine Rüben und keine Kartoffeln und keine Mohrrüben. Wir haben nur Samen dafür. Verstehst? Und genauso auch beim Heiland. Glaub doch nicht, dass der Heiland Heilung, Befreiung, Sieg und Durchbrüche hat. Die hat er nicht. Er hat den Samen dazu. Und das muss ausgestreut werden. Befreiung muss gepredigt werden. Die Liebe muss gepredigt werden. Frieden muss gepredigt werden. Kraft Gottes muss gepredigt werden. So. Uns stehen die Geistesgaben zur Verfügung. Aber nur die Körner. Nur der Samen. Für alles Mögliche. Weißt du, wir haben diese Körner. Und jetzt müssen wir damit arbeiten. Der Geist ist den Propheten untertan. Steht in der Bibel. Also deshalb, dir gehört es. Du hast die aus dieser Autorität, aber du musst die anfangen zu gebrauchen. Und du bestimmst, wie die Botschaft rüberkommt und was dabei passiert. Wir haben Zugang zu Gott, zu der Welt Gottes, zum Reich Gottes. Wir haben den Schlüssel. Und wir können die Himmelstüren des Lagerhauses Gottes aufschließen und öffnen. Oder wir können es verschließen. Du sagst ja, wer sind wir denn? Doch. Und Jesus sagt den Aposteln, nehmt hin den Heiligen Geist und ich gebe euch die Himmelreichsschlüssel. Nehmt hin den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst mit diesen Schlüsseln umgehen können. Du wirst anfangen zu bitten und du wirst aufstehen und du wirst so lange bitten, bis die Person das hat und bis die Person das kriegt, bis das passiert. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, steht einmal in der Bibel. Gottes Plan für dein Leben ist ein Gebetsleben. Weiß nicht, komisch, aber das Höchste, verstehst du, da denken manche Propheten, Apostel, Evangelisten, nein, Beter. Beter sind Wundervollbringer. Du kannst dir alles holen, was du brauchst, durch dein Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Gott ist so gut, er gibt uns seine Gaben. Weißt du, in dieser Welt stagniert so vieles, da läuft gar nichts, da ist alles blockiert. Kommt man gar nicht weiter. Fang an zu beten. Lieber Gott, segne die Gemeinde, segne den Pastor, segne die Geschwister, segne meine Freunde, Nachbarn, was weiß ich wen, auch alles ist, fang an zu segnen. So viele Christen sind Egoisten und Knausern. Weißt du, nur für mich, bitte Geschwister, betet für mich. Ich bin in so einer Bedrängnis. Weißt du, du bist vielleicht in einer Bedrängnis, aber vielleicht sind andere noch in einer größeren Bedrängnis. Vielleicht sind andere noch in viel größerer Bedrängnis. Du siehst das bloß nicht. Da ist in London ein Junge gewesen, der hat für Schuhe gebetet und ging zum Schuster und sagte zum Schuhmacher, sein Erdgeschoss Werkstatt, hast du irgendwelche Schuhe übrig, die vielleicht einer nicht abgeholt hat und. Hast du welche Schuhe für mich, die so für mich passen in den vorletzten Jahrhundert? So, und dann sieht er, während er so redet, und dann sieht einer, der mit einem Fuß vorbeikommt. Und dann sagt er, Schuster, ich habe um Schuhe gebeten, aber draußen habe ich einen gesehen, der nur einen Fuß hat. Weißt du, und dann fängst du ganz anders zu beten, wenn du Leute siehst ohne Beine und ohne Füße, dann betest nicht mehr nur für Schuhe. Verstehst du, dann kannst du auch barfuß laufen. Aber wir sollen zuerst mal anfangen zu bitten in kleinen Stücken. Gott sieht. Und was machst du? Gestern habe ich über den reichen Kornbauer gesprochen und den reichen Mann. Als er dann im Himmel irgendwo aufwacht, nicht in Abrahams Schoß, aber er sieht auf der anderen Seite, der Lazarus, dem geht's blendend. Und die Geschichte ist, der reiche Kornbauer, der seine Scheune vergrößert, er ließ sie gut gehen. Oh, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre, freudig, ausgesorgt für den Rest meines Lebens. Von wegen, heute Nacht wird man deine Seele fordern. Weißt du, das ist es. Was wird es sein, was du bereitet hast? Bei Gott wird man nicht bedient. Jetzt kommt noch ein Punkt. Ich will nur ganz schnell dieses Thema auch noch abhaken. Gottes Lagerhaus ist voll. Aber wir müssen lernen, uns zu bedienen. Was meines ist, auch dein, sagt der Herr. Und was der Herr einem gegeben hat, das kann er dir auch geben. Gott hat keine Stiefkinder. Bei Gott wird man nicht bedient. Bitte halte dich fest, was ich dir sage. Das wird dich schockieren. Gott bedient niemand. Gott bedient niemand. Bei Gott muss man sich selber holen. Bittet, so wird euch gegeben. Verstehst du? Nicht nur, dass du bewunderst, was haben die hier alles zu verkaufen. Nein. Bei Gott wird man nicht betankt. Verstehst du? Früher konnte es an den Tankstelle kommen, sprang gleich so ein Bursche raus und hat dich betankt. Heute musst du selbst an die Zapfsäule gehen und selbst betanken, dein Auto betanken, selbst nach Öl gucken. Selbst musst du das machen. Bei Gott gilt Selbstbedienung. Was meines ist auch dein. Fang an, dich selbst zu bedienen. Aber dazu musst du reif werden. Du musst wissen, wie man was bestellt, wie man was in Empfang nimmt. Das Reich Gottes ist Selbstbedienung. Bittet, so wird euch gegeben. Das Reich Gottes ist etwas für Selbstständige und für solche, die wissen, was sie wollen. Verstehst du? Sonst gehst du wieder leer raus, wie du reingekommen bist. Nur bewundert. Ich will nur alles angucken, was die alles im Laden haben. Gott hat uns Autorität gegeben. Wir sollen unsere Autorität gebrauchen. Matthäus Kapitel 11, Vers 12. Bis hierher leidet das Reich Gottes Gewalt und die Gewalt antun, die reißen es an sich. Ja? Das Reich Gottes ist Selbstbedienung. Gott hat Selbstbedienung gewollt. Das reife Christen, am Anfang, wenn du ein Baby bist, wirst du bedient. Aber du musst langsam erwachsen werden und nicht immer Baby sein. Nein, wir sollen lernen, von Gott bedient zu werden. Gott füttert niemand. Wir verhungern, wenn wir nicht uns bedienen. Hier in Berlin, also ich war noch kurze Zeit Pastor hier, da ist in Charlottenburg eine Frau verhungert vom vollen Kühlschrank. Verstehst du? Der Kühlschrank war gestopft voll und ihre Todesursache war verhungert. Du kannst vor einem vollen Kühlschrank verhungern. Das ist ein Fakt. Weiß Gott, füttert niemand. Wer dich kämpft, der siegt nicht. Wer dich gibt, der bekommt nichts. Also wir müssen mit unserem Beitrag zuerst mal anfangen, Gott zu dienen. Was meines ist, ist auch dein, bitte bedien dich. Und dann wirst du es bekommen. Göttlich leben heißt, sich selbst bedienen. Aber das musst du ranwachsen. Weißt du, das Reich Gottes besteht ohne Priester. Wir sind königliche Priester. Da habe ich darüber gesprochen. Unsere hohe Berufung ist, dass wir Priester und Könige Gottes selber sind. Dass wir bedient werden, dass selbst Befehle austeilen. Das Reich Gottes geschieht, wenn es richtig erwachsen und mündig ist. Weißt du, dann hast du die Salbung und die Salbung wird dich alles lehren. Dann musst du nicht belehrt werden. Wie geht's jetzt? Pastor, kannst du mir sagen, wie es weitergeht? Dann weißt du bestens Bescheid. Du brauchst dann keine Seelsorger. Du bist selbst der Seelsorger. Der Heilige Geist, dein Tröster, ist dein Seelsorger. Das Reich Gottes geht ohne Priester. Denn wir sind Priester Gottes. Da ist jeder Einzelne ein Priester. Das ist unsere Berufung. Du musst erwachsen werden. Reich Gottes besteht dann ohne Diener. Denn jeder Gläubige ist ein Diener Gottes. Ein Mitarbeiter des Herrn. Im Reich Gottes gibt es keine Könige. Jeder Gläubige ist ein König. Verstehst du das? Gott sagt, bedien dich selbst. Bedien dich selbst. Wenn du nichts hast, dann bist du selber schuld. Ich werde nie vergessen, als wir als Aussiedler nach Bayern kamen und im ersten Jahr dort waren, da war Kartoffelernte, weil wir haben beim großen Bauer gedient und gearbeitet. Und dann sagt jetzt, ihr habt gearbeitet, kommt zum Abendessen. Und wir sind natürlich Preußen. Wir sind Anstand gewohnt. Und so, und dieser Bauer, Katholik, bekreuzigt sich da und fängt an, da abzuschneiden, Brot abzuschneiden und isst und schmatzt. Und wir warten immer, wo der sagt, dann bitte greifen Sie zu. Der hat nicht gesagt, bitte greifen Sie zu. Was ist passiert? Dann kommt die Frau, die aus der Küche, und räumt wieder alles ab. Und wir haben nicht gegessen. Dann hat mein Vater dann gefragt, also, und wir, was ist mit uns? Dann sagt er, ja, ihr habt nur dumm geguckt. Ich habe nicht gegessen. Verstehst du? Es war für euch, euch alle. Und ich habe euch nicht bedient, dann musst du noch extra bedient werden, damit wir, bitte greifen Sie jetzt zu, so vornehm. Verstehst du? Und so viele Christen warten, bis jemand kommt und bitte greifen Sie zu, das ist für dich. Nein, wenn du in der Bibel etwas liest und der Heilige Geist hat es dir offenbart und der Herr hat es dir gezeigt, dann fass es, begreife es und sag, das ist für mich. Dann bekreuzigst du dich dreimal und dann sagst, ich nehme es. Ich nehme es. Weißt du, der Teufel kommt zu dir und er sagt, dass du hast kein Recht zu fordern. Das steht dir nicht zu. Der Teufel will dich entmündigen. Aber mach diesen Gefallen nicht. Diskutiere nicht mit Leuten, die nicht glauben. Du hast Schlüssel. Du hast die Autorität. Du hast die Vollmacht. Und lass dich nicht abzuschneiden von der Gnade Gottes und den Segnungen Gottes. Fang an. Sag, danke, Herr. Das ist der Tag, den du gemacht hast. Und jetzt fangen wir weiter und dienen weiter. Praise Gott. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns dem Herrn dienen und den Herrn preisen. Einfach, Herr Jesus, ich komme in deine Gegenwart und ich danke dir, dass du im Angesicht unserer Feinde den Tisch deckst. Du servierst uns, das ist alles gedeckt und jetzt müssen wir uns selbst bedienen in Jesu Namen. Nimmt, begreift, erfasst es, was das auch immer ist. Herr, es ist für uns gedeckt. Du hast alles für uns getan. Es ist alles bezahlt. Es ist alles vollbracht. Die Erlösung ist da. Der Heilige Geist ist da. Wir müssen nur den Heiligen Geist empfangen. Der wird nicht nochmals ausgegossen. Empfang den Heiligen Geist, hast du gesagt in deine Worte. Und Herr Jesus, und wir möchten jetzt offen sein für den Empfang und wir lassen uns nicht entmündigen. Wir wachsen in der Gnade Gottes und wir nehmen zu am inwendigen Menschen und dass wir in allen Stücken so sind, wie dein Sohn Jesus Christus gewesen ist. Vater, in Jesu Namen. Amen.